Hallo und herzlich willkommen zu unserer 60. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner und heute sprechen wir über ambulant betreutes Wohnen. Eine ganz wichtige und in der Praxis auch hochrelevante und häufig vorkommende Hilfeform, gerade auch für psychisch kranke Menschen. Und Andreas und ich haben in unserer Geschichte oft damit zu tun gehabt. Wir haben häufig mit Leuten zu tun gehabt, die von ihrem ambulanten BEWO-Betreuer, so nennt man, glaube ich, wir werden dich gleich nachfragen, in unsere Einrichtungen gebracht wurden, wo wir gearbeitet haben, dass sie unsere Dienste wahrnehmen. Wir hatten mit BEWO-Betreuern zu tun gehabt, die ihre Klienten besucht haben, wenn sie bei uns waren. Oder wir haben selber auch Leute, ja, wo wir gedacht haben, die brauchen eigentlich BEWO und hatten gar kein ambulantes BEWO, zu BEWO-Diensten gebracht und die da vorgestellt und überlegt, was für ein BEWO-Dienst könnte dem helfen und wie könnte dem durch BEWO geholfen werden. Für mich ist es heute noch ein Thema, gerade wieder. Ich bin im Bereich des Wohnens, der Wohnhilfe für psychisch kranke Menschen. Und bei dir, du hast vor längerer Zeit, zu Beginn deiner beruflichen Karriere, hast du in so einer Einrichtung gearbeitet, ne, Andreas?
Ja, genau. Und in dieser Einrichtung sind wir heute zu Gast. Wir sind nämlich nach Kleve gefahren, in ein sozialpsychiatrisches Zentrum des Papillon-Verein für sozialtherapeutische Angebote und Beratung. Und für mich ist das tatsächlich ein besonderer Ort. Und ihr merkt das vielleicht sogar in meiner Stimme, auch emotional. Denn hier bin ich vor 32 Jahren als Ergotherapeut gestartet, nachdem ich hier meine Ausbildung gemacht habe in der Psychiatrie, also mein psychiatrisches Ausbildungspraktikum. Ich wollte eigentlich gar nicht in der Psychiatrie arbeiten. Das hat mich so überzeugt, dass ich tatsächlich dadurch auch in diesen Fachbereich gekommen bin. Und damals war Papillon noch echt verhältnismäßig klein.
Also nochmal, Papillon ist schuld, dass du in die Psychiatrie gekommen bist.
Papillon ist quasi mein Grund, warum ich nicht in die Pädiatrie gegangen bin, sondern in die Psychiatrie. Okay. Weil es einfach so eine tolle Erfahrung gewesen ist, damals hier in einem dieser, damals nannte man das noch Wohnheim zu arbeiten. Die sind im Enthospitalisierungsprogramm entstanden. Ja. Da war Papillon gerade 8 Jahre alt. Ich würde mal sagen, da haben vielleicht hier so 30 Leute gearbeitet. Und ja, das Menschenbild und auch die Haltung, die haben mich wirklich geprägt. Und ich bin auch, als ich aufgehört habe, hier zu arbeiten, als Arbeitnehmer, Vereinsmitglied geworden und konnte deswegen auch so die Entwicklung von Papillon auch bis heute noch begleiten. Also einmal im Jahr bin ich hier auf der Mitgliederversammlung und schaue mir an, wie sich der Verein weiterentwickelt hat oder stimmt das auch mit ab. Und heute gibt es mehr als 160 Mitarbeiterinnen im Papillon. Wahnsinn. Und es versorgt mehr als 500 Menschen mit psychischen Erkrankungen im gesamten Kreisgebiet Kleve.
Also ein größerer Player auch.
Kleinen Träger, der in so einem Mehrfamilienhaus gestartet hat, ist jetzt wirklich ein großer Träger geworden mit einer eigenen Geschäftsstelle mitten in der Stadt, wo wir heute zu Gast sind. Ja, und unser Gast im Podcast ist Bernhard Majowski. Er ist einer der beiden Geschäftsführer und auch für BEWO verantwortlich. Hallo Bernhard.
Hallo Bernhard. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr mich besuchen kommt und dass wir zusammen über BEWO sprechen. Das ist ein Thema, das mich eigentlich seit Beginn meiner Laufbahn immer sehr beschäftigt und auch sehr fasziniert hat. Das betreute Wohnen ist ja nun mal ein Instrument, mit dem der Gesetzgeber verschiedene Ziele verfolgt. Einmal natürlich, wir sind ja in der Verpflichtung, die Behindertenrechtskonvention einzuhalten. Am Ende speist sich die ganze Philosophie des BEWOs auch daraus. Aber verschiedene Länder haben eben verschiedene Methoden angewandt, um diese Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Ja. Deutschland ist sehr Fürsorge geprägt. In den Niederlanden ist das wieder anders abgelaufen, aber das vielleicht zu einer späteren Zeitpunkt von...
Stimmt, wir sind ja hier an der niederländischen Grenze, du kennst beide Systeme, ja, ganz spannend.
Ganz genau, ja, richtig. Deswegen interessiere ich mich auch besonders dafür, denn es ist wichtig, dass wir, wenn wir in der Psychiatrie irgendwas tun, was den Menschen zugutekommt, dann hat das ja gerade für Papillon immer auch so einen Anspruch der Gesellschaftsgestaltung. Wir wollen was verändern, wir wollen Inklusion, Teilhabe ermöglichen. Das ist der Sinn und Zweck, weshalb es Papillon gibt. Und da ziehen wir natürlich mit dem Landschaftsverband an einem Strang. Und da sind wir, das ist zumindest auch mein persönlicher Anspruch, auch immer bestrebt, so gut wie möglich die Systeme zu optimieren, aber auch manche Dinge zu hinterfragen einfach und zu sehen, wie kann man es besser machen. Da finde ich natürlich spannend, wie das in den Niederlanden läuft. Da können wir ja gerne auch noch drüber sprechen. Aber
das
zunächst
war
mal
Abschluss. Genau. Genau. Und cool, ich hätte überhaupt keine Verbindung zu Behindertenrechtskommissionen gehabt. Ich hätte gesagt, BEWO oder auch Papillon, das hat ja lange vorher gestartet. Aber dass BEWO quasi da eine Verbindung zu hat, war mir gar nicht so bewusst.
Ja, kommen wir vielleicht drauf. Aber vielleicht definieren wir es erst.
Was ist denn
ambulant? Was ist es genau?
Was ist BEWO überhaupt für unsere Hörerinnen? Und ja, ich hänge jetzt schon immer, weil ja. Ich bin ja so ein Mensch, der schon, ich sage ja immer so, ich bin ja 30 Jahre in der Psychiatrie gewesen. Ich kenne so alte Begriffe. Und wenn ich jetzt gucke, manchmal auf so einer Homepage, heißt das gar nicht mehr BEWO. Ihr habt wenigstens noch BEWO in Klammern dahinter stehen. Oder
heißt das noch BEWO? Ich habe gehört, es hat einen neuen Namen. Oder wie ist das?
Komisch. Ja. Also, wir haben ja seit 2016 das Bundesteilhabegesetz. Ja. Und in diesem Gesetz, das SGB IX, da steht an keiner Stelle mehr Betreuung drin. Ne?
Ah, ja.
Also der Begriff Betreuung ist herausgenommen worden. Das Gesetz ist ja entstanden oder konstruiert worden unter Mitwirkung von Behinderten, sozusagen auch von Behindertenverbänden. Und die wollten den Begriff Betreuung nirgendwo mehr aufgeführt haben, weil der Begriff aus deren Sicht eben Unterschied in der Beziehung darstellt. Ne? Deswegen hat man sich da auf Assistenz verständigt.
Okay.
Das sind eben, ist eben keine Betreuung, sondern Assistenz. Jetzt nur noch, kurz danach habe ich mal im Sachbuch gelesen, das begann mit den Worten, das betreute Wohnen ist tot. Und das ist ja halt im gewissen Sinne, weil der Begriff nicht mehr verwendet wird, aber natürliche Leistung noch besteht und auch natürlich weiterentwickelt wird. Aber ich sehe, überall wird der Begriff noch verwendet und naja, deswegen haben wir...
Jemand hat mir gesagt, es würde jetzt heißen Assistenz in der eigenen Häuslichkeit.
Richtig.
Ist das der richtige Name tatsächlich?
Genau, das ist jetzt Assistenz in der eigenen Häuslichkeit.
Okay, Assistenz finde ich ja nachvollziehbar und das hat ja ein tolles Motiv, finde ich. Also der Gedanke, der ist ja wirklich total nachvollziehbar. Häuslichkeit ist ein bisschen sperrig, aber dann weiß ich wenigstens, warum es so sperrig geworden ist. Mhm. Das heißt jetzt Assistenz in der eigenen Häuslichkeit. Und das, was jetzt drei alte Männer, sage ich mal,
bei dir habe ich gelesen, Assistenz im Bereich des Wohnens, das finde ich auch noch, oder so ähnlich. Jetzt spreche ich jetzt, glaube ich, auf eurer Homepage. Das finde ich weniger sperrig als die Häuslichkeit.
Ja, und da gibt es ja mittlerweile auch verschiedenste Leistungen. Das ist ja nicht nur immer die Fachleistungsstunde, wie es von Anfang an schon gab, sondern eben auch unterschiedliche andere Assistenzleistungen, die einfache Assistenz beispielsweise oder den Hintergrunddienst. Der Landschaftsverband hat eben auch in Zusammenarbeit mit den Trägern verschiedene Leistungen definiert, um eben möglich zu machen, dass das große Ziel der Ambulantisierung, dass das auch verfolgt werden konnte. Ne? Also dass Menschen eben nicht ihren Wohnort in ein Wohnheim verlegen müssen, sondern dort wohnen können, wo sie möchten und dann da eben die Hilfen bekommen. Ne?
Und da guckt man sehr individuell, habe ich so mitbekommen. Das heißt, das sind diese sogenannten Fachleistungsstunden zum Beispiel, dass man so einen Plan macht und sagt, wobei braucht derjenige Assistenz? Und dann rechnet man das aus und sagt, ungefähr so viele Stunden, glaube ich, im Jahr wird das sein. Dann stellt man einen Antrag bei dem Landschaftsverband. Du hast ihn schon ein paar Mal genannt hier bei uns. Jetzt hören wir das ja auch in ganz Deutschland. Vielleicht gibt es nicht überall Landschaftsverbände. Das ist, glaube ich, der überörtliche Träger der Sozialhilfe.
Richtig.
Und der bewilligt dann, ich sage jetzt mal, 2 Stunden in der Woche, vielleicht also 100 Stunden im Jahr. Mhm. Und diese 100 Stunden kann man dann als BEWO-Begleiterin, der ist wahrscheinlich ja nicht mehr Betreuerin.
Wie heißen die Menschen dann? BEWO-Assistenten?
Wir sagen hier Bezugspersonen dazu oder Fallverantwortliche. Da sind wir uns auch noch nicht so ganz einig. Ne?
Fall hört auch schon wieder, ist nicht so schön an.
Vielleicht sagen wir einfach mal als Arbeitsbegriff noch BEWO-Betreuer, so kenne ich es auch. Aber wir wissen, das darf man eigentlich nicht sagen. Es müssen dann irgendwie andere Begriffe da sein.
Also liebe Zuhörer,
das ist nicht der Verzeiht uns, wenn wir noch sagen BEWO-Betreuer.
Genau. Also das heißt, der BEWO-Betreuer
oder die
Betreuerin oder die Assistenz fährt dann raus und nutzt diese Stunden, um eine vorher überlegte Unterstützung zu erbringen.
Ja, genau, richtig. Und das war auch der große Sprung eigentlich in der Psychiatrie. Man muss sich ja vorstellen, früher gab es, wenn man denn Bedarf hatte oder psychisch krank war, dann war man in der Psychiatrie drin. Und zwar meistens 100%. Ne?
Ja.
Und heute ist man nur ein bisschen drin, vielleicht so. Ne? Hier stundenmäßig, wie es eben erforderlich ist. Und damit ist man also wirklich schon einen großen Schritt in Richtung Individualisierung gegangen und man hat damals zum 1.6.2004 ist man damit gestartet mit der Fachleistungsstunde, also wirklich mit dem Rechtsanspruch eines Menschen, der nachweisen konnte über eine fachärztliche Stellungnahme und Bedarfsermittlung und so weiter, dass er eben einen Hilfebedarf hat, hat man viel erreicht an sich, muss man sagen.
2004, das muss man erstmal merken. Das
20 ist Jahre.
Noch gerade mal etwas über 20 Jahre. Ja. Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, als die ersten Bewo-Dienste in Düsseldorf aufgemacht haben. Die haben da erstmal vorgestellt, was das überhaupt ist. Und ich hatte dann so, ja, damals in der, wir haben beide damals in der Psychiatrie gearbeitet, in der großen psychiatrischen Klinik. Und haben uns überlegt, okay, das ist also ein Dienst und der fährt da raus und hilft dann und assistiert und berät mit den Leuten, öffnet mit denen die Post und überlegt, wie die Wohnung aufgeräumt werden soll, was es zu essen geben soll, was im Kühlschrank sein soll. So ganz praktische Dinge. Da haben wir gedacht, ja, habe ich mir zumindest gedacht, ja, könnte vielleicht Zukunft haben und so. Und damals gab es überhaupt erste Dienste, die gesagt haben, das waren war ein privater Dienst, das waren ehemalige Sozialarbeiter der Klinik, die dann gesagt haben, ja, wir wollen jetzt sowas probieren und werden dann auch finanziert und ihr könnt uns Leute schicken.
Mhm. Ja, also die Idee, dass ambulant bei den Menschen zu Hause diese Leistung zu erbringen, ist wirklich eine gute Idee. Denn mittlerweile geht man ja auch schon dazu über, dass auch die Klinik Teams zusammenstellt. Man nennt das Stäb, also Stationsexperimente, ja. Behandlung, die dann auch zu den Menschen nach Hause kommen, damit eben nicht jemand wieder seinen Lebensort für eine bestimmte vorübergehende Zeit natürlich nur, aber wieder in die Klinik verlagern muss und mit allen Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen.
Und das sogar stationsäquivalente Behandlung ist ja sogar in der Krise. Haben wir eine Folge zu gemacht, glaube ich schon. Ne?
Genau, ja, ja.
Also, und das ist sogar in der Krise. Das heißt, das ist ja der Ausnahmezustand. Selbst da versucht man, Klinikaufenthalt, wenn möglich, zu vermeiden und das im häuslichen Umfeld, sage ich mal, zu begleiten.
Wir haben eine frühe Folge gemacht. Damals gab es den Begriff noch nicht. Unsere Folge hieß Home Treatment.
Ah, da gab es Stäb noch nicht als Begriff.
Stäb
ist deswegen haben wir am Anfang auch so nach dem Begriff gefragt, weil der Begriff tatsächlich auch irgendwas Fluides
war. Ja, genau. Naja, aber es geht alles in die Richtung, dass natürlich auch die Behandlung, nicht nur die Betreuung, sage ich jetzt nochmal, aber auch die Behandlung, die medizinische Behandlung ambulantisiert. Und Home Treatment, das hat seinen Ursprung, glaube ich, in Finnland, richtig?
Wo man oder ja England, es gibt verschiedene England. Wurzeln, ja, ja. Mhm. Oder Ost, ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Finnland auch, ja.
Na gut, ich erinnere mich an dieses Datum auf jeden Fall deswegen so gut, weil ich zu diesem 1.6.2004 auch bei Papillon gestartet bin, ach, als Sozialarbeiter.
Ah, okay.
Und dann direkt auch damit herausgefordert war, meine Leistung zu dokumentieren, sorgfältig, damals in schon EDV-System und auch quittieren zu lassen. Das war nämlich damals das Neue. Also ich wusste noch, meine Kollegen damals, die mittlerweile auch schon in Rente sind, die haben ja Bewo auch erbracht zu den Zeiten, in denen das noch nicht beim überörtlichen Sozialhilfeträger angesiedelt war. Und damals gab es, nur mal als Beispiel jetzt für den Kreis Kleve, eine limitierte Anzahl von Plätzen bei ungefähr 34, ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau, aber ungefähr so eine Zahl, muss man sich mal vorstellen, bei 300.000 Einwohnern, ja, richtig, genau.
300.000 Einwohner.
Ja. Und da gab es eben aber nicht
den Rechtsanspruch.
Den Rechtsanspruch, den gab es, weil es war ja eben limitiert. Ne?
Ja,
okay. Und es war auch nicht erforderlich, also eine bestimmte vorher definierte Anzahl von Leistungen einem Klienten zukommen zu lassen, sondern die Kollegen damals, die Sozialarbeiter, die konnten eben nach eigenem Ermessen entscheiden, der braucht jetzt mehr, der braucht jetzt weniger und ihre Arbeitszeit zu verteilen. Ne?
Ah, okay.
Das hatte natürlich auch Vor- und wieder Nachteile. Ne?
Dann das ist jetzt anders. Ne? Sozusagen, das wird nicht von dem Sozialarbeiter bestimmt, wie viel Leistung jemand hat, sondern da wird jetzt so, hat man das umgekehrt und man muss sozusagen, der Mensch selber wird angeregt zu sagen, welche Leistungen er oder sie benötigt und in so einem gemeinsamen Verfahren wird es dann irgendwie nicht zu Papier, sondern in ein EDV-System, das sogenannte BEI, das Bedarfserhebungsinstrument, ja, wird genau. Sozusagen gemeinsam, also ich glaube im Idealfall sitzt man heute mit dem Klienten vorm Bildschirm oder man druckt es vorher aus auf dem Papier und dann sagt der Klient, was er benötigt und dann gibt man das gemeinsam mit dem Klienten in dieses Instrument ein. Mhm. So ist, glaube ich, der neueste Weg.
Genau.
Früher gab es Hilfeplankonferenzen, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne?
Die gibt es jetzt nicht mehr, aber tatsächlich wird das am deutlichsten durch den Begriff, der sich auch ein Gesetz geändert hat. Das war früher Hilfeempfänger und ab 2004 war das Leistungsberechtigter. Genau. Da weiß man eigentlich schon Bescheid. Ne?
Ja? Und, das muss man aber klar, das ist jetzt eindeutig und das ist auch so ein feststehender Begriff. Ich arbeite noch da in so einem Bereich. Das ist auch die Abkürzung LB. Das sind sozusagen die Menschen, sind keine Patienten und sind keine Hilfeempfänger oder sonst was mehr. Keine Klienten mehr auch, sondern die sind die LBs, die Leistungsberechtigten. Genauso. Ja. Das ist das kann man jetzt definieren. Also man kann durchaus sagen, ambulantes Bewo gibt es ganz viele Begriffe und wir sperren uns ja noch so ein bisschen den neuen Begriff zu finden.
Aber finde ich schon ganz nett.
Ja, Assistenz kann man sagen. Aber,
wenn
man
die Häufigkeit einfängt.
Ja. Aber bei den Menschen, die diese Leistungen erhalten, da finde ich, das ist eindeutig, das sind Leistungsberechtigte. Ja. Und da hast du recht, da wird sozusagen dieser Shift, dieser Wechsel der Blickrichtung deutlich.
Mhm. Und dann sitzt auf der anderen Seite jemand, ich sage jetzt mal hier beim Landschaftsverband, der das durchliest und sagt, passt und bewilligt die Stunden. Mit den Stunden ist ein fester Honorarsatz verknüpft. Und damit ist klar, wie das abläuft. Und du hast ja gesagt, du hast damit begonnen. Und das Besondere war in dem Moment auch, dass dann, das kannte man früher wahrscheinlich nicht, dass derjenige das abzeichnet, dass er die Stunden bekommt.
Genau.
Ich weiß noch, was es für Dramen gab am Anfang auch. Ich erinnere das auch noch, dass man, das kennt man ja auch gerade von den Menschen, vielleicht in der psychiatrischen Versorgung, dass die dann gar nicht die Tür aufgemacht haben oder gar nicht da waren und man dann auch nicht auf seine Stunden kam. Also jetzt nicht unbedingt wegen Geld, weil man war ja angestellt, aber man brauchte ja auch tatsächlich die Stunden wieder gegenüber dem Leistungs, als Leistungsnachweis. Wenn man irgendwas beantragt, 2 Stunden die Woche und man rechnet immer nur jede vierte Woche 1 Stunde ab, dann wundern sich ja irgendwann auch der Kostenträger. Ne? Und dass man, da musste man sich, glaube ich, eingrooven. So neue Herausforderungen, Unterschriften durch Klienten, die sind vielleicht gar nicht da oder machen die Tür nicht auf. Also das ist schon was Besonderes auch dann.
Ja, genau. Das hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile, dass jedem dann ein bestimmter Bedarf zuerkannt wird, ne? Und dann die Leistungen auch erbracht werden sollen. Wobei das ja natürlich immer unterschiedlich ist. Also dieses System der Fachleistungsstunden nach Bedarfsermittlungen, die sich ja auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert hat. Ihr sagt ja jetzt, bei NRW ist das derzeitige Instrument, schon alles digitalisiert, sehr gut. Es wird eigentlich mit dem gleichen Maß gemessen bei Menschen, die beispielsweise geistig behindert sind
und auch
psychisch erkrankt sind. Richtig, genau.
Das ist ein Instrument, wusste ich gar nicht. Es gilt für alle Behinderungsformen.
Ja, richtig, genau. Okay. Und da weiß man ja, bei Menschen, die geistig behindert sind, die werden ja vermutlich doch eher in längeren Perioden Bedarfe oder Veränderungen haben in den Bedarfen. Beispielsweise muss man immer dabei helfen, die Wäsche zu waschen, den Einkauf zu erledigen und so weiter. Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ist es nicht immer so eindeutig. Ne? Da gibt es schwankende Verläufe. Also ein Mensch, der depressiv ist, der wird Zeiten haben, in denen er überhaupt sich gar nicht mehr versorgen kann, wo die Lage also wirklich kritisch ist und er sehr viel Hilfe braucht. Und aber naturgemäß, wenn das Rezidiv remittiert sozusagen, die Erkrankung wieder sich abschwächt oder ganz auflöst, dann kann er auch ganz normal leben. Ne? Die Fachleistungsstunden sind aber durchgehend bewilligt. Ne? Ja. Da wird es eben schwierig, da wirklich punktgenau die Leistung zu erbringen, die dann auch erforderlich ist, wenn der Bedarf auch da ist. Ne?
Muss ich denn, wenn ich 100 Stunden im Jahr habe, 100 Stunden im Jahr machen oder 2 Stunden die Woche? Habe ich diese Flexibilität?
Ja, die Flexibilität ist da. Ne?
Okay.
Wobei auch der Landschaftsverband immer von einer Regelmäßigkeit spricht oder sprach auch. Das müsste schon mehr oder weniger regelmäßig sein. Ansonsten fragt man sich, wieso denn der Bedarf ist. Aber das ist eben die Natur einer psychischen Erkrankung. Die kann ja zum Beispiel auch mal komplett remittieren. Ne? Also es gibt ja auch psychisch Kranke, die schaffen es irgendwann, das Kapitel mit Betreuung und so weiter abzuschließen und dann ein ganz normales Leben zu führen. Ne?
Ja, klar.
Und da, das ist natürlich auch das Bestreben, das ist Inhalt von sozialarbeiterischer Ethik sozusagen, ne? dass man das auch erreichen möchte, ne? Dass Menschen nicht mehr auf Hilfe angewiesen sind.
Genau. Das ist so die Herausforderung, nehme ich an, auch eines Trägers, wo sozusagen, was man muss ja die Leistung erbringen, die Befähigungsleistung, die Assistenzleistung, dafür braucht man Personal. Und das Personal bezahlt man mit den Fachleistungsstunden, die bewilligt werden in einem sogenannten Beiverfahren. Dadurch, dass man gemeinsam dem Klienten das Instrument ausfüllt, da hat man ein bestimmtes Pensum an Stunden. Die Stunden werden refinanziert, da hat man ein bestimmtes Pensum an Einnahmen, was man sozusagen hat, davon finanziert man das Personal. Das heißt, der Flexibilität sind da schon gewisse Grenzen gesetzt. Man kann jetzt nicht, wenn jetzt plötzlich die Hälfte der Klienten, die man hat, oder Leistungsberechtigte, die man hat, wenn die Leistung plötzlich nicht mehr benötigen würden, muss man schon planen, muss dann schon neue Klienten finden und so. Also man muss die Leistung immer im Zusammenhang sehen mit dem Personal, was man hat, und dem Geld, was reinkommt. Und das ist eine gewisse Flexibilität möglich, aber hat auch Grenzen, denke ich.
Hat auch Grenzen. Ist das ein Risiko oder stehen, ich meine, wir kennen ja aus der Psychiatrie viele Versorgungsbereiche, wo die Wartelisten gigantisch sind. Gibt es eine Warteliste beim BEWU? Also gibt es ein Risiko für einen Träger oder kann man sagen, wir freuen uns, wenn jemand die Hilfe nicht mehr braucht, weil wir haben noch 100 hier auf der Warteliste stehen?
Ja, das ist natürlich ein Problem. Das haben nicht nur die einzelnen Träger, sondern auch die Kostenträger erkannt. Es gibt nämlich einen stetigen Aufwuchs. Ne? Also ich hatte ja kürzlich gerade eben gesagt, 34 Plätze 2004. Ja. Mittlerweile, ich habe Zahlen von 2023, glaube ich, die letzten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Sind mehr als 34 jetzt?
Das sind etwa 1200 oder so im ganzen Kreis. aber ohne dass ich das wirklich, muss ich nochmal überprüfen, aber auf jeden Fall so um diese Ecke. Ne? Ja, ja. Das ist natürlich schon, das hat zu steigenden Kosten geführt. Und wir fragen uns natürlich auch, woher kommt das eigentlich? Ne? Da kann man schon sehen, dass Menschen natürlich vorher auch keine Hilfe bekommen hatten, die es eigentlich nötig hatten. Ne? Ja. Zum anderen, also das ist natürlich dann in personenbedingt. Ne? Das andere muss man aber auch sehen, dass die Kontextfaktoren, die man jetzt ja bei der Bedarfsermittlung immer berücksichtigen muss, ne? Dass die sich auch verändert haben. Also unsere Gesellschaft ist komplexer geworden, viel komplexer. Vielleicht ist auch die Stimmung eine andere geworden, mit der Menschen, die psychisch labil sind, auch eher schlechter umgehen können, sodass sie dann auch eher psychische Probleme kriegen, Hilfebedarf entsteht. Also im Grunde sagt es ja auch aus, dass die Gesellschaft nicht inklusiv ist. So, ne? Also dass jemand, der erkrankt, in seiner bestehenden Umgebung nicht mehr zurechtkommt. Und das hatte kürzlich der Herr Rist vom Landschaftsverband auch gesagt. Das betreute Wohnen scheint irgendwie sowas wie so ein Ausfallgarant zu sein für alles, was die Gesellschaft so eigentlich nicht mehr auffangen kann. Ne? Im Grunde sollte es ja so sein, dass jemand, dem es jetzt auch mal nicht so gut geht oder der auch krank ist oder behindert, in einer Gesellschaft aufgefangen wird. Und da, also der abgesenkte Bordstein ist das beste Beispiel. Ne? Für den Rollstuhlfahrer, der braucht eine Hilfe, wenn der Bordstein nicht abgesenkt ist. Wenn er aber abgesenkt ist und der vielleicht noch einen elektrischen, dann kann er da wunderbar drüber fahren. Ne? Mhm. Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ist es nicht so einfach, aber ist trotzdem ähnlich. Ne? Bei Menschen bei psychischen Erkrankungen, die haben sehr stark starke Verbindung zum Kontext, also sehr stark abhängig davon, in welche soziale Bezüge die Menschen noch eingebunden sind. Wenn es da knirscht, wenn da Spannungen sind, dann tut das einem Menschen insgesamt nicht gut, jetzt mal ganz einfach erklärt.
Sind verletzlicher.
Richtig, genau. Und je besser die sozialen Bezüge sind, desto stabilisierender wirkt sich das natürlich auch aus. Ne? Und wenn man sich anguckt, dass wir im Moment immer weiter individualisieren, jeder seine eigene Bubble irgendwie in dieser Bubble lebt, dann geht das eigentlich genau in die andere Richtung. Ich will jetzt nicht falsche Richtung sagen, ja, ne, aber auf jeden Fall eine Richtung, die es schwieriger macht, mit sich und seinem Leben zurechtzukommen. Ne?
Könnte aber auch noch einen Aspekt haben, denke ich so. Das sehen wir zumindest bei dem Aufwuchs, bei den Zahlen, bei der Depression. Das ist auch was Entstigmatisierungserfolges. Also ich würde eher mir vorstellen können, dass man früher mit den Beschwerden oder dem Hilfebedarf alleine da in sein Zimmerchen gesessen hätte und vielleicht hätte auch mal irgendein Verwandter einen einmal die Woche besucht. Aber eigentlich wäre man da mehr oder weniger vor sich hin vegetiert, während man heute, sage ich mal...
Oder man hätte es versteckt oder hätte es verheimlicht.
Dass man Familien hätten es versteckt, während man heute vielleicht tatsächlich auch schon eher hingehen kann und kann sagen, ich brauche eine Unterstützung und ich gehe damit auch offensiver um und fordere das ein. Also könnte auch noch zum zweiten Aspekt haben. Also den erlebe ich zumindest. Dass ich denke, dass, und das ist ja auch so eine Idee unseres Podcasts, dass wir ja wissen, dass psychiatrische Krisen was relativ Normales sind. Also 30%
aller EU-Bürger
sind davon im Laufe ihres Lebens betroffen. Also auch der deutschen EU-Bürger, sage ich mal. Und dass das einfach jetzt auch sichtbarer wird. Früher war das halt was, was eher so versteckter stattgefunden hat. Mhm. Ich glaube, viele Hilfen hat man gar nicht so offensiv eingefordert. Also auch das könnte so ein Aufwuchs erklären, abgesehen davon, dass wir alle älter werden und morbider und sicherlich ist auch die Gesellschaft anstrengender geworden oder es ist alles wackeliger geworden. Ne? Krise, Kriege.
Man könnte auch sagen, der Aufwuchs an ambulant betreuten Wohnen für psychisch Kranke ist auch eine Folge dessen, dass psychische Erkrankungen generell häufiger sind, sozusagen. Man hat ist der häufigste Grund mittlerweile für Berentungen überhaupt. Das ist sozusagen Mitte der 2000er Jahre, ist es sozusagen ganz rapide angewachsen. Mhm. Einer der häufigsten Gründe für Krankschreibungen. Für langfristige Krankschreibungen ist es der häufigste Grund überhaupt psychische Erkrankungen. Mhm. Ja, da denke ich, kann man beides anführen. Zum einen, dass man das offensiver mit umgeht und sagt, ich bin psychisch krank, ich gehe zum Psychiater, ich hole mir ambulant betreutes Wohnen, ich stehe dazu, dass jemand mit mir einen Hilfeantrag, einen Bei ausfüllt. Und natürlich auch, dass es wahrscheinlich auch häufiger wird oder häufiger, dass die Belastungen stärker sind, wie du sagst. Ja.
Richtig, genau. Aber
ich will mal zurückspringen zu dem Prozess. Also ich habe jetzt rausgehört, also am Anfang steht auf jeden Fall so eine Art Gutachten oder so ein Arzt, vielleicht ein Facharzt für Psychiatrie, wahrscheinlich nicht der Hausarzt oder der Zahnarzt, muss irgendwie sagen, aus meiner Sicht ist es gerechtfertigt, dass so ein Bei überhaupt gestellt wird. Das wäre so der Start. Dann kommt das mit dem Bei, sucht man sich einen Träger wie Papillon, wo man quasi dann mit ermittelt, wie viele Stunden man im Jahr bedarf.
Aber wenn man sagen muss, da gab es wirklich so einen Shift, den der Bernhard eben auch gesagt hat. Es ist nicht, also diese, natürlich muss am Anfang, glaube ich, irgendwo noch eine fachärztliche Stellungnahme sein. Die ist aber nicht zentral, sondern zentral ist dieses Verfahren, dieses Bedarfserhebungsinstrument. Okay. Und das ist nicht krankheitsbezogen, also nicht ICD-bezogen, sondern ICF-bezogen. Okay. Da gab es eine ganz klare, also da geht es um Funktionseinschränkungen. Und die Funktionseinschränkung, die mit diesem Bedarfserhebungsinstrument erfasst wird, die entscheidet, welche und wie viel Hilfen dieser Mensch kriegt, oder?
Habe ich richtig gesagt? Ganz richtig, Werner. Das war früher auch mal mehr der Schwerpunkt darauf gelegt worden, welche Diagnose hat eigentlich jemand. Ne? Aber mittlerweile weiß man, dass auch ein Mensch, der eigentlich eine schwere psychische Erkrankung, wie zum Beispiel eine Schizophrenie hat, nicht alle Menschen mit Schizophrenie brauchen Hilfe. Die kommen auch wunderbar alleine zurecht, während eine andere Diagnose, die augenscheinlich erstmal leichtere Einschränkungen hat, zum Beispiel eine Depression. Große Probleme mit sich bringt. Ne? Und deswegen richtig bezieht man sich mittlerweile bei der Bedarfsermittlung auf das auf die internationale Klassifikation der Funktion, der Körperfunktionen, ne, die natürlich dann auch sehr unterschiedlich sein können, ganz egal, was für eine Diagnose dahinter steht.
Und der psychischen Funktion auch, klar.
Aber richtig, immer noch.
Teilhabefunktion, ja.
Aber die Eintrittskarte ist im Grunde immer noch die fachärztliche Stellungnahme, und die läuft gar nicht.
Okay, und dann das startet der Prozess. Das war mir nochmal wichtig, weil das war eben so ein Nebensatz gewesen. Gut, jetzt, sag ich mal, haben wir schon relativ viel auch zum Ablauf und zum Prozess und auch ein bisschen was zur Geschichte gehabt. Jetzt haben wir dich ja als spannenden Gast hier im Grenzgebiet und wir packen auch in die Shownotes, ganz versprochen, auf jeden Fall noch ein paar Seiten, wo man sich dann zu den detaillierten Leistungen und zum Prozess informieren kann. Also schaut in die Shownotes, wenn ihr mehr über betreutes Wohnen wissen wollt. Wir wollen ja immer nur neugierig machen oder überhaupt auf Versorgungs- oder Leistungsangebote hinweisen. Aber wir nutzen jetzt mal die spannende Gelegenheit, dich, der ja, wo du ja in mehreren Welten oder in mehreren Ländern zumindest einen Einblick hast. Was ist denn in Kleve anders als 10 Kilometer auf der anderen Seite jetzt hier in Nijmegen oder in Nijmegen?
Ja. Können wir das lernen von den Holländern?
Ich meine, du machst es seit vielen, vielen Jahren selber betreutes Wohnen. Du bist in einem Träger, der hunderte von Menschen damit versorgt, mit vielen Kolleginnen. Was könnte man da sich von abgucken?
Also ganz vorab, ich will nicht behaupten, dass in den Niederlanden alles besser ist als hier.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Also mittlerweile hat man hier auch ein System aufgebaut, mit dem ganz vielen Menschen geholfen werden kann. Das will ich mal so ganz vorweg schicken. Ne? Mhm. Aber dennoch gibt es Unterschiede und die sind sehr interessant.
Okay.
Ich habe einmal darüber gelesen, dieses Manual, es gibt ein Manual, nach dem die Niederländer dieses gemeindepsychiatrische Versorgung aufbauen. Und zwar ist das entwickelt nach S3-Leitlinien. Das heißt also, man weiß, dass die Art und Weise, wie die Gemeinde psychiatrisch arbeiten, auch wirkt, dass es wirksam ist. Ne? Also S3-Leitlinien ist ein Hinweis darauf, dass das...
das hat eine stabile Evidenz
genau,
und eine Experten.
Richtig, so wissenschaftlich fundiert und so weiter. Ne? Und da hat man auch 2003 damit begonnen, Fakt-Teams aufzubauen. Also Fakt steht für, die Abkürzung steht für Flexible Assertive Community Treatment. Und dahinter verbirgt sich jeweils ein Team, ein multiprofessionelles Team, das eine bestimmte Region versorgt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel, ich glaube 250.000 oder sowas Einwohner. Okay.
Da wäre Kleve, Kreis Kleve, genau.
Ja, genau, da wäre schon irgendwie, ne, wäre schon
knapp. Großes Fakt-Team, ne?
Kann aber auch weniger sein, so ganz genau. Aber in jedem Fall geht es um bestimmte Versorgungsregionen, genau, ne, die dann auch haben. Und interessant ist, dass dieses Fakt-Team eben nicht nur betreut, so wie wir das hier machen, sondern eben auch behandelt. Also,
Ist in einer Hand sozusagen.
Ja, genau.
Also die Klinik und die Klinikkappe gleichzeitig auf und die Bewo- oder Assistenzkappe hat man zusätzlich.
Der Doktor kommt auch mit, wenn mal Medikamente geändert werden müssen.
Richtig, genau. Okay. Also ein Fakt-Team wird nur als Fakt-Team zertifiziert, wenn es über einen Arzt oder eine Ärztin verfügt, eine Fachärztin für Psychiatrie, Pflegekräfte, auch Psychotherapeuten, Sozialarbeiter und eine Person, also mindestens eine Person, die auch selbst betroffen ist. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch Ausbildungen in den Niederlanden.
Sowas wie X-In haben die aber nicht.
Erfahrungsdeskündige heißt das da, genau. Das ist eine zweijährige Ausbildung. Erfahrungsdeskündige, also das sind
Erfahrungskundige.
Wenn man diese Menschen zusammen hat, ich glaube, das sind insgesamt 12, 13, dann ist man ein Fakt-Team und kann man eben als Fakt-Team auch arbeiten. Fragt mich bitte nicht über die Finanzierung, aber es ist in jedem Fall so, dass es nicht dieses exklusive 1:1 System gibt wie hier, das Bezugsbetreuersystem, ne? Sondern die arbeiten nach einem Shared Caseload, sagen wir. Also das ganze Team versorgt Klienten immer bedarfsabhängig. Ne? Also da gibt es Menschen, die sind jetzt in der Krise beispielsweise, da müssen sich dann mehrere Menschen drum kümmern. Da kommt dann auch der Arzt, der guckt dann nach den Medikamenten und so weiter. Und andere brauchen vielleicht nur einen losen Kontakt, dass man weiß, da ruft ab und zu mal jemand an und guckt, ob noch alles in Ordnung ist. Ne? Auf diese Art und Weise. Und die strukturieren sich da auch. Die haben Tools entwickelt, beispielsweise ein Board, das die bei jeder Teamsitzung aufrufen und wo dann die Krisenklienten drauf sind und über die man sich jetzt ganz besonders austauschen muss. Und ja, in dieser Art und Weise können die eben auch nach eigenem Ermessen, so wie das vor 2004 hier war, ihre Aufmerksamkeit und ihre Arbeitszeit und ihre Leistung verteilen, so wie das in dem Moment gerade erforderlich ist.
Also sehr viel flexibler und auch es von den inhaltlichen Angeboten sehr
flexibler. Und ich finde, das überwindet auch eine gewisse Fraktionierung, die wir leider im Deutschen, das sagen ja alle, das deutsche System ist sehr fraktioniert. Da gibt es ganz viele Player, gibt es den Landschaftsverband und dann gibt es die Krankenkasse, da haben wir auch zum Teil Doppelfinanzierung, da haben Leute sozusagen ambulante Ergotherapie über die Krankenkasse, da haben sie über die Pflege noch eine ambulante Pflege und dann gibt es noch, haben sie vielleicht noch im Jobcenter, sind sie in der Maßnahme drin und alle können zum Teil was Ähnliches machen und dann kann es auch zum Teil total teuer werden und andere kommen gar nicht in das System, weil jeder so sagt, nee, sind wir nicht zuständig, sind die anderen für zuständig und das kann man mit so einem Fakt-Team, glaube ich, überwinden.
Aber vielleicht können wir ja das Fakt-Team zur Anregung nehmen und wir besuchen das mal.
Da müssen wir mal, wenn du da eine Adresse kennst, wollen wir mal ein Fakt-Team.
Dann machen wir eine Folge zum Fakt-Team.
Also der Landschaftsverband, sondern der Landschaftsverband hat vor Jahren die AGPR beauftragt, das ist ein Dachverband für Gemeindepsychiatrie, zu ermitteln, wie die Zukunft der sozialpsychiatrischen Zentren zum Beispiel aussehen kann. Und da gab es auch einen Abschlussbericht über das Projekt. Und die sind damals nach Groningen gefahren und haben sich das da angeguckt. Ne? Und in dem Abschlussprojekt steht dann auch drin, in dem Abschlussbericht, Man müsste sowas, es müsste sowas geben, auch in Deutschland, wie gemeindepsychiatrische Teams.
Ja, ja.
So ein bisschen, vielleicht nach Niederlande ist ein Vorbild. Natürlich ist das ja anders, ist sehr fraktioniert, Werner, tatsächlich. Dass ich habe lange Zeit in der Beratung gearbeitet und wenn ich dann anfing, für Menschen aufzuzählen, welche Möglichkeiten es gibt an Hilfen, ne, von Pflege angefangen über die fachlich sehr anspruchsvolle Fachleistungsstunde und Ärzte, verschiedene Werkstätten, Tagesstrukturen.
Ja,
da sah man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen.
Ja. Das verbindet ja nicht. Es gibt so viel, Genau. Und dann gibt es manche, die greifen alles ab, die haben viel zu viele. Manche kommen, weil wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, kommen gar nicht rein.
Ja, und vielleicht kann man da auch tatsächlich so ein bisschen von einen Optimierungsbedarf an dieser ganzen Effizienz dieses Systems sprechen.
Ja, glaube ich auch. Ich meine, das steht uns ja tatsächlich im Gesundheitswesen oder in der Versorgung generell an, weil wir ja Ressourcenknappheit auch vom Fachpersonal haben. Wir müssen ja optimieren, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus menschlichen Ressourcen. Du hast den Aufwuchs ja genannt, es gibt mehr Bedarf an solchen Leistungen, aber wir haben tatsächlich unter Umständen ja auch gar nicht mehr Menschen, die diese Leistungen erbringen können. Also ich nehme mal mit, wir fahren mal vielleicht, wenn wir eine Ansprechadresse finden, vielleicht nicht Groningen, das ist so weit weg, aber die Niederlande sind klein.
Ja, vielleicht hört uns ja auch jemand.
Vielleicht kann eine unserer Hörerinnen sich ja melden. Wir haben ja auch Hörerinnen in allen Ländern, also auch in den Niederlanden. Ladet uns ein, Werner und ich kommen gerne mal in ein Fakt-Team, um das, was ihr da macht, mit nach Deutschland zu transportieren. Wir suchen auch, wenn sich niemand meldet, aber ich hoffe jetzt mal auf unsere breite Hörerschaft.
Fendo, Röhrmann, Nämichen, das wäre doch wunderbar.
Das wäre toll, aber notfalls verbringen Werner und ich auch mal einen Tag am Meer.
Wir fahren auch mal weiter,
Wir fahren auch weiter. Schön. Ich würde sagen, ganz herzlichen Dank an dich. Wir können jetzt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Themen. Wir haben ja schon ganz viele Ausflüge gemacht während unserer jetzt etwas mehr als halben Stunde in andere Themen. Wir nehmen mit BEWO, oder das heißt heute assistiertes Wohnen oder
Assistenz in der eigenen Häuslichkeit,
um den Begriff ein bisschen moderner oder auch von der Augenhöhe her anders zu definieren, hat auch einen Bezug zum Bundesteilhabegesetz, ist nicht nur was für die psychiatrische Versorgung, sondern generell, ist vielleicht noch nicht mal an so einer klassischen ICD-Diagnose geknüpft, sondern eher an die ICF, an so einer Einschränkung in der eigenen Funktionsfähigkeit, bedarf schon auch noch so einem ärztlichen Impuls.
Teilhabeeinschränkung ist ein großes Thema.
Teilhabeeinschränkung, genau.
Und findet in den eigenen vier Wänden statt.
Gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt, in jeder Dorf kann man versorgt werden. Das kann man googeln. Wir packen noch was zum BEWO rein in die Shownotes. Und ja, danke, dass du uns eingeladen hast, dass wir hier zu Gast beim Papillon sein durften. In meiner Wiege der Psychiatrie, kann man sagen. Und danke für die vielen tiefer gehenden Informationen auch. Also die Verknüpfungen zum Bundesteilhabegesetz war mir gar nicht so bewusst gewesen. Dann verstehe ich auch eher so eine Begriffsänderung. Die finde ich dann auch tatsächlich sogar gut, wenn man sich dann vom Betreuten verabschiedet. Herzlichen Dank.
Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken für euer Interesse und für euer Kommen, für dieses schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut, wirklich mit euch mal tiefer in den Austausch zu gehen. Ja, und hoffentlich auch jemanden da inspiriert zu haben von euren Hörern.
Alles klar.
Jo. Danke, das haben wir auf jeden Fall. Wir wissen, dass wir immer tatsächlich auch, liebe Hörerinnen, meldet euch, auch wenn wir euch inspiriert haben. Auch das haben wir oft als Feedback schon erhalten. Das ist auch was Schönes. Ja, das war die 60. Folge unseres Podcasts und wir hoffen tatsächlich, dass wir Interesse geweckt haben, sich mit dem Thema assistiertes Wohnen in der eigenen Häuslichkeit mehr auseinanderzusetzen. Auch ein bisschen zu gucken, dass das wirklich was ist, was weit über die Psychiatrie an Bedeutung hat und vielleicht auch noch an Bedeutung gewinnt. Und wir würden uns freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge. Etwa alle vier Wochen gibt es eine Folge, mit der wir Denkanstöße, aber auch Informationen zu der psychiatrischen Versorgung geben wollen. Und ja, besonderer Wunsch an euch, wenn ihr wisst, wo ein Fakt-Team Werner und mich für einen Nachmittag oder ein halbstündiges Gespräch einladen, meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf den Ausflug in die Niederlande. Dankeschön.
Bis zu hören. Ciao. Tschüss, Bernhard.